This is Brian Kibler, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 269. Mit den folgenden Punkten. Wir reden über das Commander-Format-Panel. Wir reden über die European Pioneer Regional Qualifier in Lille und warum Deutschland da ganz gut performt hat. Und danach haben wir noch ein kleines Community-Thema, was aber auch ein neues Thema ist, was mit Foundation reingekommen ist, und zwar Magic Academy Events. Und damit haben wir dann alles abgeschlossen, was wichtig ist. Competitive Play, Commander Play und Casual Play. Ja. Und ja, an meiner Seite der liebe Robin. Robin, wie geht's dir an diesem wunderschönen Abend?
Hi, ja, mir geht's soweit eigentlich ganz gut. Ein schöner Auftakt in Foundations Standard, ja, beziehungsweise den neuesten Set Foundations, was ja jetzt auch offiziell rausgekommen ist, aber es gibt noch nicht so viele News zu neuen Decks, neuen Entwicklungen, weil es ist gerade erst rausgekommen.
Genau,
deswegen gibt es noch nicht so viel zu sagen.
Es ist jetzt erst legal in den ganzen Set-Sachen.
Eben, deswegen. Aber trotzdem dementsprechend ein bisschen entspannteres, allerlei Themen heute. Aber ich freue mich trotzdem sehr. Und ebenso freue ich mich, dass auch diese Woche wir wieder gefühlt sind von Holy, die uns auch durch diese kältere Zeit, die wir aktuell haben, mit Energy-Drinks, Hydration-Drinks und auch Eistee-Sorten ausstattet. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wenn ihr von Holy vielleicht schon gehört habt, von irgendwelchen anderen Kanälen oder auch von uns, schaut gerne mal vorbei bei weareholy.com/radioRavnica und schaut um, was es da so gibt. Ihr könnt da auch gerne was einkaufen, wenn ihr das macht, verwendet Ravnica 10 am Checkout oder eben Ravnica 5. Das gibt euch 10% auf euren Einkauf oder 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Also ihr könnt da echt noch ein bisschen was sparen. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei indirekt. Das heißt, ihr gibt das Geld sowieso für die Drinks aus und wir kriegen da, ihr spart was, wir kriegen einen Teil was davon und alle sind happy. Dementsprechend schaut gerne vorbei, weareholy.com/radioRavnica. Außerdem haben wir noch die Gamevasion zu verkünden. Wir sind vom 6.12. bis zum 8.12. in Hannover bei der Gamevasion. Große LAN-Party, großes Gaming-Festival, dieses Jahr auch wieder mit einer großen.
Das Gaming-Festival wird riesig.
Genau,
also ich habe ja mal ein bisschen nachgeguckt darüber. Das war absolut crazy. Wir haben einen großen Brettspielestand, Cosplays sind teilweise da, eine eigene Sci-Fi-Area, wo man sich fotografieren lassen kann, alles. Es sind mehrere Karten und Brettspiele da, ein, zwei Händler sind da. Das wird richtig, richtig groß und cool.
Eben. Und vor allen Dingen sind wir auch diesmal da.
Yes.
Und es wird ein großer Magic the Gathering Commander-Bereich geben. Da sind wir da, da sind ganz viele andere Content-Creatoren mit dabei. Das wird ein riesengroßes Fest für alle. Und ihr könnt dahin kommen. Natürlich könnt ihr euch Tickets kaufen mit dem Link in der Beschreibung oder ihr schaut vorbei bei dem Gleam.io-Link, wo wir momentan noch ein Gewinnspiel laufen haben, wo ihr 2x2 Tickets für euch eben gewinnen könnt. Das heißt für euch und einen Freund oder eine Freundin, je nachdem wie ihr möchtet. Wenn ihr das Glück entscheiden wollt, ob ihr nach Hannover fahrt oder nicht, dementsprechend klickt da gerne auf den Gleam.io-Link, sichert euch eure Entries und dann sehen wir uns hoffentlich in Hannover.
11, oder?
Bis zum 23.11., genau.
Ja,
das ist dann auch, ist das schon die letzte Woche dann, diese Woche?
Müsste diese Woche die letzte Woche sein, ja. Also ihr habt noch bis,
ja, genau.
Nicht morgen, also wenn ihr das am Tag des Releases hört, nicht am 16., sondern halt nächste Woche Samstag theoretisch Zeit.
Genau, genau. Das heißt, beeilt euch noch, wenn ihr noch mit am Start sein wollt, dann habt ihr noch eure Chance, da zu gewinnen. Aber mit den Vorreden vorweg starten wir mal ins erste Thema. Und das erste Thema ist ein bisschen was, was sich schon etwas aufgeschoben hat. Der Artikel, auf den wir uns beziehen, kommt vom 22. Oktober von Gavin Verhey und heißt Introducing the Commander Format Panel. Der inoffizielle Nachfolger vom Commander Rules Committee, diesmal komplett in Hand von Wizards of the Coast. Magst du einmal noch mal kurz zusammenfassen, weil es jetzt noch ein bisschen länger her ist, was denn diese ganze Reise ausgelöst hat? Warum sind wir jetzt hier mit dem Commander-Format-Panel und nicht mehr mit dem Commander-RC?
Also es wurde einfach vergessen, Solring zu bannen. Nein, Spaß. es gab eine große Bann-Session, wo sehr viele sehr wichtige und teure Karten für Commander gebannt wurde aus teilweise nachvollziehbaren, teilweise eben nicht nachvollziehbaren Gründen. Und das hat dadurch, dass es sehr große finanzielle Wellen auch geschlagen hat und nicht nur eben auf Power-Level war, ganz viele Leute ganz schlecht erwischt. Und es gab ganz, ganz viele Leute, die sich ganz hart darüber beschwert haben. Und das ist dann wirklich bis hin zu Morddrohungen und was nicht allem gegangen, was absolut daneben ist. Und hat dann dazu gesorgt, dass eben dieses Format, Commander-Format-Bereich, sag ich mal, die wir vorher hatten, eben aufgelöst wurde. Mhm. Und Wizard of the Coast selber in die Hand genommen hat und jetzt noch nachträglich das Format-Panel eingeführt hat, wo es eben darum geht, das Ganze wieder ein bisschen aus der Company Hand ein Stück weit rauszunehmen. Zumindest schreiben sie das so. Ja. Und die Grundidee ist ganz einfach, dass man sagt, hey, Commander ist ein Fan-Favorite-Format. Commander ist ein Format, bei dem es um die Fans geht, bei dem es um das Spielen mit dem Spiel geht und Casual-Leute geht und eben nicht Competitive-Leute. Und deswegen sollten solche Leute auch da Mitspracherecht haben.
Ja. Es, Gavin Verhey schreibt auch, dass es inspiriert ist von dem Pauper-Format-Panel. Auch Pauper ist ja so ein mehr Community-geführtes Format, was ja halt nur aus Commons besteht. Dementsprechend ist ja jetzt kein großes Incentive dabei, für Wizards of the Coast da jetzt, sag ich mal, direkt das regeln zu wollen. Und ähnlich ist es ja auch bei Commander. Es wird hauptsächlich casual gespielt, hauptsächlich in kleinen Communities gespielt. Es ist natürlich ein riesengroßer Part von Magic, das darf man auch nicht unterschätzen. Aber ist halt dann auch, wenn man sich das Rules-Committee vorher angeschaut hat, ist es schon crazy, dass dieses Riesenformat, was 80%+ der Spielerschaft spielen, von irgendwie einer Handvoll Leuten abhing. Und jetzt wird es so ein bisschen reingeholt eben in die Verantwortung von Wizards of the Coast. Das heißt, wenn es blöde Entscheidungen gibt, wenn es halt Entscheidungen gibt, die eine breite Masse nicht gefällt, wie halt bei diesen Bannings, dann hat man jetzt wieder Wizards of the Coast zu blamen, denn die werden quasi die finale Entscheidung haben, um Bannings, um irgendwelche Regeländerungen, um irgendwelche anderen Sachen. Und das Commander-Format-Panel ist dahingehend natürlich involviert in alle wichtigen Entscheidungen, die es in und um Commander gibt. Ist aber zum einen viel, viel größer als das Rules-Committee. Wir reden hier von 17 Mitgliedern. Sie sollen auch rotieren. Das heißt, nächstes Jahr um diese Zeit sollen andere Mitglieder drin sein als aktuell. Sie werden auch tatsächlich bezahlt, also es sind keine freiwilligen Leute, die da, also doch, sie sind freiwillig da, aber sie sind nicht quasi ehrenamtlich da beschäftigt, sondern sie werden für ihre Arbeit um das Format-Panel halt auch eben bezahlt. Und das sind alles sehr viele Punkte, die vorher diskutiert worden sind. Man soll doch einfach den Rules-Committee die Jobs geben und bezahlen, dann sollen sie es Vollzeit machen. Und so hat man es tatsächlich auch gemacht. Man hat sehr vielen Leuten aus dem Advisory Group, die ja noch mal was anderes sind außer dem Rules-Committee, quasi alle gefragt, die vorher involviert waren mit der Organisation um Commander, und gesagt, hey, wollt ihr jetzt bei diesem Format-Panel dabei sein? Ein paar haben ausgeschlagen, ein paar sind wieder dabei. Das heißt, dementsprechend sind auch die Namen, die wir hier drin haben, ein paar alte Bekannte sind damit aufgetaucht. Und vor allen Dingen wurde die Gruppe halt auch noch mal erweitert um nicht-amerikanische Stimmen. Und
naja, auch 2-3 Stück.
Ja, aber immerhin. Also ja,
immerhin, das ist richtig. Ist mehr als Magic-Cons.
Genau, und das ist halt, ja, genau, das ist halt das eine Ding. Und zum anderen halt, wie gesagt, wir haben auch so ein paar Gruppen, ich glaube, jetzt kommt mir natürlich der Name natürlich nicht, aber wir haben auch Content-Creatoren oder Commander-Creator aus New Zealand und Australien und so weiter.
Frankreich.
Wir haben aus Frankreich, haben wir Bandit, Bandit MTG1, wie er heißt. Wir haben auch Attack on Cardboard, der, glaube ich, kanadischer Creator ist.
Ja.
Also es ist so ein bisschen weiter gestreut. Es wurde so ein bisschen rumgefragt, hey, in welchen Communities, wo kennt ihr ein große Leute, die sich damit beschäftigen wollen. Aber was halt auch wieder interessant ist oder was auch gut da ist, dass sie wieder dabei sind, Josh Lee Quay, Rachel Weeks vom Command Zone Podcast und von Game Nights, Olivia de Gobertix, die ja auch schon vorher beim Rules Committee mit dabei war, die ja prominenterweise auch so ein bisschen genannt wurde, als die war eigentlich gegen die Bannings und hat trotzdem den meisten Hate abbekommen, hat sich dann trotzdem nicht lumpen lassen, da wieder dabei zu sein. Kirsten Gregory ist auch wieder mit dabei. Die hat vorher diese Advisory Group ja öffentlich quasi sie da rausgegangen nach der Entscheidung. Also es wurden ein paar neue Leute dazugeholt, ein paar alte Leute mit reingebommen. Wie findest du das denn, dass wir jetzt quasi so ein offizielles von Fans vom Format ausstaffiertes Panel haben? Wo natürlich auch Gavin Verhey, müssten wir noch mit dazu sagen, also der moderiert das Ganze so ein bisschen, der wird das Ganze aus Wizards of the Coast Sicht quasi anleiten, das ist quasi die Stimme von WotC an dem Tisch, aber dass sie sich halt alle quasi treffen und sich zu Themen beratschlagen, wie findest du das?
Schwierig. und gleichzeitig sehr cool. Ich find's schwierig, weil ich immer noch finde, dass es nicht so krass versiel ist, wie wir es bräuchten. Mhm. Es wurde sehr viel darauf geachtet, dass Männer und Frauen relativ gleich verteilt sind, was für das Hobby leider ja nicht repräsentativ ist, aber zumindest in solchen Gremien sollte das auf jeden Fall der Fall sein. Ich finde es gut, dass sie über See auch ein paar Leute eingebunden haben, aber das sind halt 3-4 kleine Hansel. im Vergleich halt zu der großen amerikanischen Firma. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, wo ich so, ah. Und das Schwierige, was ich finde, ist einfach der Punkt, wo sie sagen, hey, aber alles, was bald passiert, bleibt die Entscheidung bei uns. Ja. Und das ist ja genau dasselbe Problem, was sie vorher auch schon hatten. Sie hatten diese Advisory Group, die man befragen konnte, aber nicht musste. Mhm. Und dann trotzdem den eigenen Quatsch gemacht hat. Also ich vermute, ja, dass man das nur eingeführt hat, damit man nicht mehr die Leute dafür blamed, dass man mhm. sagt, hey, ihr habt mir 1500 Euro kaputt gemacht, weil ihr die Karte gebannt habt oder so, sondern weil es eher so, hey, wir möchten diese Leute beschützen. Es gibt ja auch Regeln für das neue Komitee. Und mhm. eine dieser Regeln ist tatsächlich, dass sie als unantastbar in dem Moment, also unantastbar in Anführungsstrichen, gelten. Dass man sie nicht beleidigen soll, dass man nicht mhm. dran angehen darf. Das ist eine Regelung, die von Wizard of the Coast explizit gesagt wurde. Wenn ihr diese Person angeht, fliegt ihr raus. Mhm. Aus der Community werdet ihr nicht mehr supported. Ihr werdet nicht mehr irgendwie gar nichts mehr. Und das finde ich sehr gut.
Mhm.
Auf der anderen Seite finde ich so eine Position auch immer sehr kritisch, weil ich dann halt immer sage so, okay, was passiert denn damit? Wir hatten ja zwischenzeitlich mal darüber berichtet, dass die Leute auch sich nicht negativ äußern dürften. Mhm. Das haben sie auch berichtigt tatsächlich, das finde ich sehr gut. Und haben da sehr offen und transparent gesagt, es geht darum, dass man sich nicht über neue Sachen, die noch nicht auf dem Markt sind, negativ äußern darf. Dass mhm. man sich nicht über zukünftige Produkte, bei denen ja drüber geredet wird, dass sie sich darüber nicht äußern dürfen in der Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Und da muss ich halt sagen, das kann ich dann wiederum verstehen.
Ja.
Es ist halt alles immer noch irgendwo kritisch, es ist alles irgendwo ein bisschen schwierig und es fühlt sich aktuell an, und das ist leider für mich so, wie als würde man auf Glas rumtapseln. Und das finde ich aktuell so ein bisschen schwierig. Das ist so das, was ich so ein bisschen schwierig finde und das kritisiere. Auf der anderen Seite machen sie ganz, ganz, ganz viel richtig. Und sie haben, wenn man jetzt die Nationalität mal außer Acht lässt, dass sie wieder so sehr viel in amerikanischem Raum gefischt haben, haben sie sehr großartige Menschen dafür gefunden, wirklich. Mhm.
Ja, definitiv. Also die Auswahl finde ich tatsächlich besser wie das vorige Rules-Komitee, was halt für mich in Retrospektive immer noch krass ist, dass es nur 6 Leute waren oder 5 oder so. Also, dass die im Endeffekt dann auch die Entscheidungen treffen und dass wenn dann eine Person oder wenige Personen halt sich eben in den Kopf setzen, wir müssen Commander irgendwie verändern, wir müssen mit einer Agenda dran gehen, was ja Commander noch nie gemacht hat, und halt diese Bannings dann zum Beispiel von wir wollen Fast Mana loswerden. Das ist auf jeden Fall ein Stand, den man haben kann. Ist halt dann nur die Frage, ob man in so einer kleinen, nicht unter Aufsicht stehenden Gruppe solche drastischen Schritte irgendwie machen sollte oder ob man halt lieber zu wenig handelt als zu viel. Das ist halt dann immer so ein bisschen die Frage. Aber dementsprechend finde ich eigentlich die Konstellation ganz gut. Dadurch, dass wir sozusagen unsere Leute jetzt quasi wissen und auch quasi denen auch nahelegen können. Ich vergleiche so ein bisschen mit, keine Ahnung, mit Politikern oder mit so Lobbyisten, die man halt irgendwie hat, von wegen, hey, keine Ahnung, wenn wir jetzt CEDH zum Beispiel in den Raum nehmen. Wir haben mit Lua Stardust, diejenige, die quasi sehr intensiv sich um CEDH eben kümmert. Und dass man dann, wenn man sagt, okay, CEDH ist jetzt irgendwie mein großes Anliegen, dann könnte man halt mit ihr ins Gespräch kommen und halt sagen, hey, hast du das auf dem Schirm? Wollen wir darüber irgendwie mal was machen? Wie ist das mit einer separaten Bannliste für CEDH? Und dass man dann halt zumindest so ein bisschen die Leute hat, auf die man so ein bisschen verweisen kann, von wegen, bring das mal ein, und die dürfen sich dann, oder die können sich dann halt eben dazu äußern, woran es gelegen hat, wenn eine Entscheidung nicht getroffen wird oder wie die Sachen so ein bisschen eben laufen. Aber was du auch schon meintest, ich kann dazu sehr empfehlen, das Video von Attack on Cardboard, das habe ich mir dazu angeschaut, wo er erklärt hat, so von wegen, ja, ich bin jetzt im Commander-Format-Panel, was bedeutet das jetzt für mich? Und da hat er nämlich das auch gesagt mit dem, sie dürfen auch in der Öffentlichkeit halt Produkte wie Commander Masters oder die Reprint Policy auf jeden Fall kritisieren, sollen sie auch, laut Gavin Burhey. Es geht halt nur darum, dass es halt jetzt nicht Commander Masters 2 kommt nächstes Jahr raus, in Mitte 2025, und im Februar fangen sie schon an zu stänkern von wegen, boah, wenn die das rausbringen, dann wird's aber ganz schön schwierig. Also es geht wirklich um diese noch nicht öffentlichen Informationen, dass man sie auf Grundlage dessen öffentlich kritisiert. Das ist halt so ein bisschen mit Leaks auch in Verbindung stehend, deswegen auf jeden Fall ein richtig sinnvolles System, finde ich. Es gab auch noch mal ein paar News zu diesem Bracket-System. Ursprünglich war die Ansage, nachdem Wizards of the Coast das Format wieder an sich genommen hat, Brackets sollen bis MagicCon Las Vegas fertig sein und sollen quasi, oder fertig, sie sollen in der ersten Version quasi erscheinen, damit man es da testen kann. Das haben sie, also dieser Artikel kam halt, wie gesagt, kurz davor raus. Da haben sie nochmal quasi zurückgerudert, haben gesagt, okay, gibt ja schon sehr viel Feedback, das machen wir mal noch nicht. Aber sie haben es nochmal ein bisschen klarifiziert, was quasi deren Ziel ist und quasi welche Richtung das gehen wird. Aber haben auch gesagt, dass es noch ein bisschen, ja, länger dauern wird. Sie würden, man sollte keine Veränderungen erwarten bis frühes nächstes Jahr. Und das ist halt dann auch wieder was, wo ich mich so ein bisschen frage, wie häufig werden wir von diesem Commander-Format-Panel überhaupt was hören? Also was wird so die monatliche, tägliche, wöchentliche Arbeit von dem Panel sein? Also ist man einfach quasi, gibt es halt einmal in der Woche einen Call, worüber man sich irgendwie redet? Also da hätte ich tatsächlich gerne noch ein bisschen mehr Einsicht.
Insights, ja.
Genau, wie die da irgendwie arbeiten. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch irgendwann. Also ja. Was glaubst du denn von dem Bracket-System? Oder sagen wir, was, abseits von den Bannings, was glaubst du, könnte dieses Format-Panel für Commander machen?
Eine Stimme sein. Also, ich kann es nicht anders behaupten. Leute aus Spielersicht protecten. Und das ist halt auch wieder ein Punkt, den ich auch noch gerade eben vergessen habe anzusprechen. Die werden ja von Wizards bezahlt im Vergleich zum letzten Komitee.
Ja,
und dann definitiv. Muss ich wieder sagen, wie hart möchtest du dich denn mit deinem Boss anlegen? Wie dediktiert bist du für deinen Job, um dich mit deinem Boss anzulegen?
Also wenn mein Boss mir sagt, so hey, du darfst uns auch in der Öffentlichkeit kritisieren und wir wünschen uns das sogar, dann wäre ich schon nicht so zurückhaltend. Aber ich verstehe, was du meinst. Das ist halt
ja, aber das problematisch. Ist halt, das kann er nicht immer sagen. Die haben hier einen Kummerkasten, da können sie immer alles abladen, was sie wollen.
Ja, fair.
Das ist schwierig. Deswegen glaube ich, dass das Format sehr gut gewählt ist und dass das Format Panel sehr, sehr viel Einfluss haben könnte.
Ja.
Und sehr viel machen könnte, sehr positiven Einfluss haben könnte. Ob es das hat, wage ich aktuell noch zu bezweifeln. Was einfach daran liegt, dass ich ein sehr gebranntes Kind bin, was solche Sachen angeht. Und ich glaube, das einzige Panel, das einigermaßen funktioniert, ist das Pauper-Panel. Pauper-Panel ist auch ein gutes Wort. und ich glaube, das ist das Einzige, was einfach daran liegt, dass es halt von jemandem ins Leben gerufen wurde und geleitet wurde, der von vornherein gesagt hat, hey, ich arbeite zwar für Wizards, aber lass uns das kurz vergessen und lass uns hier ein geiles Format machen. Und das ist beim Commander halt anders, weil Commander halt nun mal die Cash-Cow von Wizards ist.
Ja.
Und deswegen wollen sie es auch, glaube ich, gar nicht so krass aus der Hand geben, wie es zum Beispiel beim Pauper-Panel ist.
Ja, deswegen. Also ich freue mich wirklich zu sehen, was quasi so die ersten Produkte sein werden, die wir von denen sehen werden. Also von der Auswahl her, also ehrlicherweise kenne ich einen Großteil von denen jetzt auch nicht. Aber die wenigen, die mir was sagen, da habe ich schon großes Vertrauen drin, dass sie gut Ahnung von dem Format haben, auch reflektiert genug sind, jetzt nicht nur, keine Ahnung, sie wurden von Iona einmal zu häufig bei Commander kaputtgehauen, okay, das müssen wir bannen. So, dass sie halt so eine Bauchentscheidung oder sowas treffen, das glaube ich halt nicht. Können sie auch in dem neuen Konstellation gar nicht, aber ich glaube schon, dass das, also ich glaube, es wird halt die Zeit zeigen, inwieweit alle da zufrieden sind mit den neuen Änderungen. Glaubst du denn, dass wir eine Wiedersicht haben werden von Dockside Extortionist, Jeweled Lotus, Mana Crypt, von den grad gebannten Karten? Glaubst du, die kommen noch mal wieder oder?
Nein. Also, nein. Ich denke, dass das einfach rum ist, weil das ist ein Feuer, das möchte man halt nicht mehr angehen.
Ja.
Weil jetzt stell dir vor, du entbannst die. Haufenweise Leute meckern darüber, dass man das jetzt hat und dass man die Karten wieder kaufen muss. Und ich war froh, die los zu sein, weil dann kommen die ganzen Leute, die jetzt gerade happy sind, die einfach nur ihren Mund halten und sagen, ich bin happy, weil man hört immer die am lautesten schreien. Und das sind nie die glücklichen Menschen, sondern es sind immer die weinenden Menschen.
Die laute Minderheit.
Genau, die laute Minderheit. Die laute, weinende Minderheit. Und genauso würde ich hier auch eine laute, weinende Minderheit auf einmal sagen, voll scheiße alles, jetzt wird das entbannt. Ich habe die Karten verkauft, ich war froh, dass ich nicht mehr dagegen spielen muss, bla bla bla. Und dann fällt einem irgendwie nach 2 Jahren auf, oh, das Play-Pattern ist wirklich, wirklich crap. Komm, wir bannen das. Das wäre ein absolutes Desaster. Die Karten wären auf einem Punkt, an dem man sich die 50.000, 30.000 Mal holen müsste, weil die halt den Status nie wieder verlieren werden. Die werden nicht wieder gebannt.
Ja.
Und davor hätte ich Angst, dass solche Karten auf einmal so glorifiziert und geschützt werden, dass die nie gebannt werden können.
Ja.
Und da hätte ich wirklich Angst vor.
Definitiv. Also ich glaube, es wäre schon mal ganz spaßig, mal wirklich zu gucken, welche Karten sind aus heutiger Sicht immer noch bannwürdig, also welche kann man runternehmen, aber alle Karten, die jetzt in den letzten 5 Jahren gebannt worden sind, würde ich einfach aus Prinzip erstmal die Finger von lassen, einfach nur aus dem Grund, dass man halt einfach sagt, okay, das ist halt irgendwie noch zu frisch. Also das ist irgendwie noch zu neu, als dass man jetzt da jetzt irgendwie wieder den Markt aufrütteln würde und keine Ahnung. Ich habe ja auch gesehen, dass sich der Preis für Jeweled Lotus und Mana Crypts wieder einigermaßen gefangen hat. Aus spekulativen Gründen, dass die vielleicht wieder entbannt werden. Aber halt so, das lässt mich auf jeden Fall dazu sagen, dass halt die Leute, die halt traurig waren über den Werteverlust von den Karten, ich glaube, die sind noch immer noch ganz gut rausgekommen. Also einfach nur, was aktuelle Preise angehen, ne? Ob das auch so bleibt, ist natürlich immer so eine Sache, aber ich glaube, es ist nicht mehr so der harte Schlag, wie es ursprünglich war. Und ja, ich bleibe auch dabei, dass ich immer noch finde, das ist eine gute Entscheidung, weil sie zu bannen. Die Art und Weise des Bannings, das müssen wir halt wirklich kritisieren. Aber das ist halt auch was, wo dann wahrscheinlich Wizards of the Coast halt einschreiten würde. Auch natürlich auch eigenen Interessen, wenn sie sagen, hey, wir haben gerade Mana Crypt in fünffacher Ausführung in einem Standard-Set, lass uns das mal bitte nächstes Jahr bannen. Dann, glaube ich, werden die sich dazu schon melden. Aber ja, das ist so ein bisschen der Abschluss der Commander-Rules-Committee-Bann-Saga. Jetzt haben wir ein neues Format-Panel unter Aufsicht von Wizards of the Coast. Wie findet ihr das? Findet ihr das gut? Traut ihr euch, traut ihr dem Format-Panel dazu, zu weit auch gegen Wizards of the Coast zu argumentieren? Oder sagt ihr, hey, der Geldschein wird halt von Wizards of the Coast unterschrieben, dementsprechend werden sie sich auch demnach richten. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einer Sache, die wir schon ewig nicht mehr gemacht haben. Und zwar ein Turnier-Report. Wir hatten nämlich letztes Wochenende zum Zeitpunkt der Aufnahme die Ultimate Guard European Magic Series Regional Championship 1 Lille 2024. Ein ganz schöner, langer Titel. Ausgeorganisiert von Fanfinity. Ich glaube, das waren doch für die Tournament Grounds, oder wie hießen die?
Oder? Ich glaube, ja.
Die hatten auf jeden Fall mal einen anderen Namen. Auf jeden Fall, jetzt ist es halt Fanfinity. Ein relativ großes Turnier. Das Format war Pioneer. Und Regional Championship, zur Erinnerung, das ist auf dieser quasi Richtung, auf dieser Pyramide Richtung World Championship ist das so der zweite Step. Leute haben sich qualifiziert über Regional Championship Qualifier, sind in der Regional Championship für Europa. Und die Gewinner davon ziehen eben weiter zur Pro Tour. Frage an dich. Hast du es verfolgt? Hast du es mitbekommen? Konntest du dir ein bisschen was anschauen dazu?
Ja, ich habe mir mal ein bisschen was angeguckt. Hauptsächlich, lustigerweise, auf Twitter. Mhm. Ich mag diese Sache ja überhaupt nicht. Ich finde Twitter ja ganz, ganz schwierig. Aber alles in allem muss ich sagen, fand ich es spannend zuzusehen, gerade die Decks. Ich habe mich viel über die Decks informiert und viel nachgeguckt, was da so gespielt wurde. Und ich muss sagen, ich war sehr erstaunt darüber, wie viele Leute da waren, die ich so kannte. Und noch viel erstaunter war ich einfach drüber, was gespielt wurde. Und das fand ich wirklich sehr spannend.
Definitiv. Also, wir gehen einfach mal die Top 8 durch und dann können wir ja quasi zu den einzelnen Decks nochmal reden, weil es ist, ich würde auch sagen, überraschende Namen, also nicht Namen von den Spielern, sondern Namen von den Decks, dass man da nochmal einen anderen Fokus gefunden hat. Und das zeigt wieder, warum Pioneer ein tolles Format ist. Wir haben auf Platz 1 gewonnen, das ganze Ding hat Marc Tobiasch mit Golgari Food. Auf Platz 2 haben wir Sergio Gimenez mit Rakdos Demons. Auf Platz 3 haben wir Lorenzo Terlizzi mit Jan Sacrifice. Auf Platz 4 haben wir Stefan Schütz mit Is It Phoenix. Auf Platz 5 haben wir Gerardo de Elia mit Rakdos Demon. Auf 6 Andrea Mengucci mit John Sacrifice. Auf 7 Max Penskova mit Four Color Zur. Wahrscheinlich Zur, nicht The Enchanter, aber der neue. Und auf Platz 8 haben wir Danny Weinhardt mit auch Rakdos Demons. Also wir haben 3 Rakdos Decks. Wir haben relativ viele Varianten von Sacrifice, egal ob es Golgari Food ist oder John Sacrifice oder doch zweimal John, einmal Golgari. Wie findest du so die Übersicht? Also ganz schön viele andere Decks. Ich sehe kein Rakdos Maus, ich sehe kein Midrange, ich sehe kein Mono Green.
Kein Celestia Company.
Kein Celestia Company, ja.
Das keine Hitstrings, kein Control, kein Greasefang.
Ja, stimmt, leider.
Und auch sonst nicht viel, was man so normalerweise wartet. Auch kein Gruul Aggro oder so, was man halt kennt aktuell eigentlich. Und das fand ich sehr spannend, weil es halt wirklich noch mal ein bisschen die Meta gezeigt hat, wie shaky teilweise die Meta trotzdem ist, weil du eben, ihr seid Phoenix, wo?
Weißt du? Ja.
Und das ist halt aktuell das Pionier zu schlagende Deck, sind halt Izzet Phoenix, Rakdos Maus und so ein bisschen Rakdos Midrange mit Rakdos Vampire. Nicht Vampire, Demons. Demons.
Ja.
Und das finde ich so, so, so spannend, dass man das alles beiseite gekehrt hat und halt wieder mal das alte Secret Lair mit Ofen und Katze rausgeholt.
Ja. Ja, das finde ich auch spannend. Aber ganz kurz zu den Demon-Stacks. Ich finde es wirklich krass, weil ich es in der Previous Season nicht so gesehen habe. Unholy Annex bzw. Ritual Chamber, das ist ja dieser Enchantment Room, der diese Demon-Stacks definiert. Meistens sind die halt in Kombination mit entweder Bloodletter of Akhlazoth, wenn man so die Mono-Black-Version eben spielt. Hier haben wir jetzt sowas wie Blade of the Oni drin. Als ein Two-Drop, der halt eben reinhaut mit 3-1 und Menace, der aber auch eben sich equippen lässt an der Kreatur, um den halt zu einem 5-5-Demon zu machen. Oftmals spielt man halt dann auch in der Mana-Base was wie Mutavolt, das wird jetzt auch hier gespielt, einfach nur um die End-of-Turn zu aktivieren, um halt die Unholy Annex von einem Phyrexian Arena zu quasi so einem Drain-Effekt zu entwickeln, will ich mal fast sagen. Wie findest du Unholy Annex in diesen Decks? Also, es ist ja wirklich so eine schwarze Card-Draw-Engine, hat sich irgendwie rauskristallisiert. Findest du, dass das hat was, das ist jetzt ein neues Staple für diese Decks?
Ich find's spannend. Ich find's sehr, sehr, sehr geil, dass man einfach eine Karte ziehen darf.
Mhm.
Und dieser Drain-Effekt ist ja nur, wenn man einen Demon kontrolliert.
Genau.
Und diesen Drain-Effekt kann man eben durch Mutavolt sehr, sehr gut reinholen, wodurch man halt gegen Midrange-Decks und Control-Decks einfach eine sehr, sehr gute Art und Weise hat, damit umzugehen. Und wir haben sehr viele sehr günstige Demons bekommen. Wir haben auch noch natürlich lustigerweise so ein paar Sachen Arschfiend of the Draws als Combo halt immer noch als Part dabei tatsächlich. Das gibt's ja immer noch.
Ja.
Und selbst wenn man das nicht hat, kann man einfach mit saustarken anderen Kreaturen einfach die ganze Zeit powern. Mhm. Also man hat halt den Harvester, den Vampire, den 2-Mana-3-2er drin. Man hat, ich habe schon gesehen, den Unstable Slasher, über den wir auch schon geredet haben.
Der ist auch ein richtiges Staple geworden, ja.
Richtig broken geworden, der Typ.
Ja.
Und naja, das ist halt, du greifst halt die ganze Zeit an, du ziehst haufenweise Discard- und Removal-Spells, während deine Kreaturen immer schwieriger werden, loszuwerden, dem Gegner ins Gesicht hauen, bis er irgendwann kein Pulver mehr hat. Und du nimmst ihm halt alles weg und du ziehst halt jede Runde zwei Karten. Das heißt, du greifst mit deinen Kreaturen an, ziehst eine der zugesende Karte, hast ein Removal gezogen, machst den Removal. Und das ist wirklich crazy.
Ich habe mal auf Magic Online diese Mono-Black-Demon-Decks, die in Japan sehr groß waren bei den Events. Die habe ich mal so ein bisschen gespielt und ich habe komplett abgekackt damit. Aber ich muss auch sagen, diese Midrange-Decks gefallen mir auch am besten, wenn sie ein bisschen mehr in Richtung Aggro tendieren. Also das Junt oder das Rakdos Midrange-Deck mit Inti, als der neu drin war, als diese Loot-Geschichte mit dem Looter-Scooter und so weiter alles drin war. Das hat mir richtig gut gefallen. Und diese Unholy Annex Dämonen-Geschichten, die sind halt sehr langsam und so auch Unstoppable Slasher. Also klar, der kommt wieder, wenn er destroyed wird mit zwei Stun-Counter. Aber der ist dann schon auch wirklich lang nicht mehr dabei. Und ich glaube, ich bin als Spielerart nicht geduldig genug, weil offensichtlich, wie wir jetzt hier an diesem Ranking sehe, ist halt Rakdos Demons einfach einer der neuen Varianten von Rakdos Midrange, die sich jetzt wieder durchgesetzt haben mit eben dieser Draw-Engine und halt entweder Archfiend of the Draws oder halt dem Uni-Blade, also irgendeinem Art und Weise Dämonen eben da zu haben, um eben gut Karten ziehen zu können. Deswegen, also finde ich krass. Wie siehst du denn die Sacrifice-Decks? Also Golgari Food, Jund Sacrifice, beide nutzen Ygra sehr, sehr gut. Als quasi, ich gehe schwer davon aus, dass das halt wirklich so diese Endlos-Kombo ist, die wir bei Bloombarrow auch besprochen haben, dass man mit Ygra und Cauldron-Familia einem Friedhof, einem im Feld, eben endlos Ygra triggern kann und durch Cauldron-Familia quasi seinen ETB-Effekt nutzen kann, um quasi den Gegner sofort zu drainen, wenn diese Situation entstanden ist. Glaubst du, das ist es, sag ich mal, jetzt schon komplett ausreichend dafür? Oder glaubst du, das hängt noch ein bisschen mit dazu, dass einfach Sacrifice als Strategie besser geworden ist mit der Zeit?
Ich glaube tatsächlich, ja, ist eine fiese Frage. In dem Sinne, dass natürlich ist es besser geworden alles, keine Frage. Aber ich glaube, am Ende des Tages sind wir an einem Punkt, wo einfach der Graveyard generell, wenn du dir das mal die Decks anschaust, so hart irgendwie genutzt werden und so hart abused werden dafür, dass man halt einfach teilweise gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll, sag ich mal. Ja, also wir haben hier ein Deck, das einfach nur darauf aus ist, möglichst schnell das Ganze zu gewinnen. Möglichst ein schönes Combo-Deck hinzubekommen.
Ja.
Aber ob das in Anführungsstrichen gut ist oder ausreicht oder das wirklich der Punkt ist, an dem man sagt, hey, hier, das, so will man das haben, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Ja, also ich finde auf jeden Fall interessant, dass halt auch gleichzeitig eben diese, also ich glaube, die Jund Sacrifice Decks, die sind so ein bisschen mehr auf dieses traditionelle, auch Mayhem Devil Strategien, dass du einfach damit gewinnst, dass du halt über den Verlauf des Spiels einfach unfassbar viel kleine Sachen pingen kannst, wohingegen das Golgari Food Deck sich mehr anfühlt, wie so ein straight up Combo Deck, was halt über Sacrifice eben funktioniert, was halt einfach Ygra mehr nutzt und Jund Sacrifice kann Ygra auch sehr gut nutzen, ist aber da vielleicht halt ein bisschen mehr sekundär und versucht dann trotzdem eher zu interagieren mit eben auch so Sachen wie ne Fable of the Mirrorbreaker, das ist ja auch immer so eine Grindmaschine, ist ja halt viermal drin. Und ich glaube, das macht halt so ein bisschen den Unterschied aus, was jetzt halt im Endeffekt besser ist. Das ist natürlich eine sehr, sehr subjektiv und hängt sehr davon ab, wie man natürlich fragt. Aber das ist
das Spannende, was ich halt finde, ja. Wenn ich so reingletsche,
nee,
ist halt, wie krass dieses Ganze, gerade das Grün-Schwarze, auch wirklich auf Food ausgelegt ist.
Ja.
Also es ist so viel Überlebenswille damit drin. Es sind so viele Karten jetzt aus Bloomberg mit drin, mit den Eichhörnchen-Strategien, die halt wirklich für Food sorgen, dass du diese Agro-Waves, glaube ich, easy wegstecken kannst, weil du einfach gefühlt 20 Foods pro Runde hast. Und von dem, was ich gesehen habe, von den Matches, von den Replays, krass, wie viel Leben Menschen haben können, ist absolut insane. Und dieser Scavenger Talents, der da drin gespielt wird, das ist richtig stark tatsächlich.
Ja.
Ich finde das so mega spannend.
Ja, die Talents sind sehr gut. Tatsächlich, ja.
Es ist wirklich, wirklich krass drin. Und dann hast du halt immer noch diese Daily Dispute. Ich opfer ein Food, ziehe eine Menge Karten und gehe halt in die Combo rein. Es ist so, so strong.
Ja, definitiv. Tatsächlich, womit ich auch nicht gerechnet habe, ist, dass Zor Eternal Schema eine Karte sein wird. Aus Dominaria United, 3 Mana, ein weißes, ein blaues, ein schwarzes für ein 1-4. Legendary Creature Human Wizard mit Flying und Enchantment Creature You Control have Death Touch, Lifelink und Hexproof. Und für 2 Mana kann man eine Target Non-Aura Enchantment You Control zu einer Kreatur machen, aber das ist tatsächlich in diesem Fall gar nicht so relevant, weil das Deck spielt in der Kreaturen-Base neben Zor Overlord of the Floodpits, Overlord of the Hornswood und Overlord of the Mistmoor. Also 3 von den neuen Duskmourne Overlords, die wir haben. Dazu noch eben Up the Beanstalk so ein bisschen als Card Draw Engine, weil jedes Mal, auch wenn man die mit Depending spielt, triggern die ja trotzdem Up the Beanstalk. Wir haben Leyline Binding für Removal, Thoughtseize eben für Interaktion. Also, das ist auch so ein Deck, das hätte ich tatsächlich gar nicht vorher wirklich gesehen, dass das ein Big Deal sein kann. Aber tatsächlich so, als quasi macht deine Overlords einfach noch bedrohlicher mit Flying, Hexproof und beziehungsweise doch mit Death Touch, Lifelink und Hexproof, nicht Flying. Das ist schon auch echt ein ziemlich krasses Deck, oder?
Ja, ich find's auch spannend. Jetzt gerade beim Umsuchen muss ich übrigens ganz kurz mal reinschreiben. Es werden schon 20.000 Leute in die Kommentare geschrieben haben. Ja, stimmt. Stefan Schütz hat Arcline Phoenix gespielt. Dementsprechend, es gibt Arcline Phoenix in dem Deck.
Ja.
In dem Deck. Ich finde das super interessant, weil solche Decks sind für mich das Stock und Brot von Pioneer. Es gibt alte Karten, die irgendwo ein paar Karten, die man halt noch irgendwo kennt und die rumdümpeln, die in irgendwelchen Ordnern vergammeln, weil sie halt niemand spielt, weil sie halt nicht so relevant sind, aber man sie damals im Standard gezogen hat. Und mit dem man vielleicht im Standard sogar gespielt hat, weil er war auch nicht damals nicht so schlecht. Und naja, jetzt geht man auf einmal hin und hat auf einmal eine krasse Verwendung dafür. Und man kann ein geiles neues Deck mit einer Karte spielen, die man vorher Jahre, kann man Jahre sagen.
Nee, also,
das sind noch Jahre, das sind keine Jahrzehnte. Noch nicht gespielt hatte. Und das finde ich halt sehr, sehr, sehr spannend tatsächlich.
Tatsächlich noch spannender ist, es ist nicht ganz Top 8, aber wenig drunter ist ein neues Deck, gegen das ich auch schon gespielt habe auf Magic Online. Azorak Combo. Das wirst du wahrscheinlich aus Legacy schon kennen. Das ist, im Kern ist das eine Rona, Herald of Invasion, Mox, Ember-Combo quasi. Beziehungsweise in diesem Fall, also in dem Deck, was hier gespielt wird, ist es tatsächlich gar nicht mal mit Mox Ember. Also der Trick ist quasi, Rona ist ein Two-Drop, der quasi sagt, er wird immer also er wird untappt, wenn du einen Legendary Spell castet. Und normalerweise funktioniert die Combo immer mit diesem Legendary Mox aus Dominaria, mit dem du den halt quasi, du bounce den aus irgendeinem Grund immer wieder zurück und kannst dann Rona aktivieren, ihn dann wieder spielen und wieder untappen. Das dann kombiniert mit Relic of Legends, was halt quasi, du kannst ungetappte Legendary Creatures tappen für Mana. Und dann versuchst du quasi immer wieder Azorak eben zu casten, um immer wieder durch Dungeons zu gehen, um immer wieder diesen Drain-Effekt zu haben. Und es ist unfassbar langsam. Es ist unfassbar nervig, gerade auf Online dagegen zu spielen. Aber ich habe auch schon gemerkt, es ist relativ schwierig zu unterbrechen. Gerade du hast auch so Pieces, die ich vorher noch gar nicht gesehen habe. So Gwenna, Eyes of Gaia, was halt wenn du sie tappst, kannst du halt zwei unterschiedliche Mana in beliebiger Farbkombination machen und damit aber nur Creature-Spells oder aktuelle Abilities von Creaturen casten, was ja das komplette Deck will ja eigentlich nur mit Creaturen gewinnen. Sowas wie Kinnan, Bonner's Prodigy, der natürlich auch mit getappten Permanenten sehr gut funktioniert, ist auf jeden Fall auch mit drin. Und das sind halt auch so Combo-Decks, wo ich, da hätte ich früher drauf geguckt und gesagt so, ey, das auf gar keinen Fall kommt das an Rakdos Midrange vorbei. Aber anscheinend hat das Deck halt echt ordentlich performt. Also 11-3-0 in dem 15 Runden Pioneer. Das ist halt auch wieder was du meinst, von wegen, dass man halt diese alten Archetypen, diese Rona-Combo-Decks, mit denen wurde schon relativ früh herumexperimentiert. Eigentlich seitdem Rona in March of the Machines gedruckt wurde. Und jetzt hat man mittlerweile halt so die Pieces und auch die Meta, dass man halt sagen kann, okay, wir können hier tatsächlich diese Combo noch mal anders zusammenlegen und einfach sehr viel Mana generieren, Rona immer wieder enttappen, immer wieder neue Sachen spielen, Sachen zurückbouncen und so weiter. Und finde ich halt auch spannend, dass solche Decks mittlerweile sehr weit oben sind. Also auch wieder so ein reines Creature-Combo-Deck fast schon.
Ja, es spielt halt, glaube ich, Company und Relic, glaube ich, wenn ich so richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Und ja, das ist wirklich crazy. Das ist wirklich wirklich, wirklich krass und spannend, wie dann solche Decks auf einmal dann aus dem Nichts kommen.
Ja.
Und da haben aber auch eine Menge Pieces hingesetzt. Also auch der Honest Rootstein zum Beispiel, der halt sagt, Legendary Creatures kosten, also generell Creatures kosten einmal dann weniger zum Casten. Dann halt, wie du ja schon gesagt hast, Gwenna, die halt sagt, man kann sie tappen für 2 Mana, damit man die dann spielen kann. Das Relic of Legends, damit man die auch tappt und so weiter und so fort. Es ist super, super, super spannend.
Ja. Und auf der komplett anderen Seite haben wir aber auch wieder die Rückkehr von Boros Burn, die eigentlich nur Screamed Nemesis und Hired Claw dazu bekommen haben. Und ansonsten halt 4 Lightning Helix, 4 Boros Charm, 2 Lightning Strikes, Play with Fire, Monstrous Rage spielt. Und das ist noch mal was anderes wie diese Pump-Geschichten. Screaming Nemesis ist übrigens der 3-Drop, der, wenn er Damage dealt, Life-Gain für den Rest des Games verhindert. Auch wieder so ein Klassiker, wo ich immer denke, warum spielen die Leute nicht mehr? Weil Eidolon of the Great Revel ist so eine gute Karte, die kann über ein Spiel so viel Schaden machen. Ja, also auf jeden Fall gibt's wieder ein sehr buntes Meta und ein sehr diverses Meta. Klar, man könnte sich jetzt auf die 3 Rakdos-Decks versteifen und vielleicht noch die Junt-Decks dazu sagen. 5 von 8 Decks sind in den Farben, aber sie sind fundamental andere Strategien. Und halt eben diesen Split, den es dann noch mal in der Top 8 selbst gibt, ist halt für mich trotzdem Grund genug zu sagen, dass Pioneer geht's eigentlich ziemlich gut gerade. Also es gibt genug Sachen zum Austesten und Weitermachen. Und ja, herzlichen Glückwunsch, Marc Tobiasch, dass er hier den Sieg erringen konnte.
Deutschland.
Ja, du hast vor der Aufnahme gesagt, es sind sehr viele Deutsche auch tatsächlich dabei. Kai hier Solaris, den habe ich bei Instagram so ein bisschen verfolgt, wie er mit Celestia Company sein Glück versucht hat. Leider hat es nicht ganz geschafft, aber trotzdem, auch das ist ein Deck. Es hätte mich nicht verwundert, wenn das hier gewonnen hätte. Aber darauf waren die Leute wohl ein bisschen mehr vorbereitet. Aber soweit. Genau. Zur Regional Championship aus Lille 2024. Habt ihr das Turnier verfolgt? Verfolgt ihr allgemein verschiedene Competitive-Turniere? Habt ihr schon mal eine Regional Championship irgendwo gesehen oder daran teilgenommen? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einem Community-Thema. Ihr könnt uns beim Discord in dem Themenvorschläge-Thread Themen vorschlagen, wer hätte das gedacht. Und so hat es der gute Cedric bzw. Noodleforce auch gemacht. Und der schreibt uns, erzählt doch bitte über die Magic Academy Events. Und Magic Academy, da mussten wir uns selbst ein bisschen informieren, ist so ein bisschen was neu aufgewärmtes, was es eigentlich schon ganz lange gibt, was aber jetzt gerade mit Grundsteine, also Foundations, noch mal einen neuen Anstrich bekommen hat. Wir haben dazu einen Artikel, Magic Academy and More, Where and How to Play Magic the Gathering Foundations. Da werden so ein paar Sachen aufgeführt, auch ein paar Preise, warum man das machen sollte. Was ist denn so die Quintessenz von diesem Artikel?
Wir brauchen neue Spieler in Magic the Gathering. Und die Leute sollten anständig in Magic the Gathering eingeführt werden und nicht einfach nur Spiel Magic Arena und du wirst es schon merken, sondern es soll auch eine Community-Arbeit sein. Mhm. Die Leute sollen in Local Game Stores reingeben und so weiter und so fort. Vom Wochenende vom 15. auf den 17. Also dieses Wochenende gibt es in einigen Local Game Stores, am besten in allen, aber wahrscheinlich nur in einigen, Learn to Play Magic the Gathering. Mhm. Das soll eben dafür sorgen, dass neue Spieler oder neue Spielerinnen von älteren, erfahrenen Spielern gementort werden können. Und dass man sagt, hey, was habt ihr denn Bock auf irgendwas zu spielen? Okay, lass mal Jumpstart spielen. Okay, lass mal die Foundation Beginner Box spielen, weil die ist großartig für Anfänger. Ja. Lass mal irgendwie schauen, dass wir diese Starter-Produkte bekommen, also wie heißen denn diese
Decks? Willkommensdecks.
Die Willkommensdecks oder so. Und dann spielen wir eine Runde oder so. Dass man sich nicht alleine fühlt, nicht verloren fühlt, sondern dass man wirklich, wirklich auch aufgenommen wird, dass man direkten Kontakt zur Community hat und. Für die Tutoren gibt's dann auch noch was obendrauf und so weiter und so fort. Alles da schon mal da gewesen. Hieß früher Open House.
Ja. Oder Bring Your Friend. Also da gab's ja schon immer so Aktionen, wo man sagt, hey, du kriegst was dazu. Ich habe, glaube ich, noch ein Kultivieren, weil ich mal in einem Local Game Store einen Freund mitgebracht hatte.
Mich.
Stimmt, das war du.
Ich war dabei.
Ja. Also hat super funktioniert, neue Spieler reinzubringen.
Ja.
Nee, also das sind halt immer so, es gibt immer so Incentives. Ich war jetzt auch letzten Donnerstag bei so einem, eingeladen zu einem so ein bisschen Influencer-Pre-Release, kann man vielleicht sagen, wo halt so ein paar Content-Creatoren aus Magic, aber auch viele Nicht-Magic-Creatoren eben dabei waren. Und die haben im Heavenstore in Berlin halt eben Jumpstart auch gespielt, aber hauptsächlich halt eben Foundations-Pre-Release gemacht. Und da gab's halt auch zum Beispiel so ein paar Sachen, wo dann der Heavenstore gesagt hat, hey, wenn ihr euch 6 Booster oder nochmal ein Pre-Release-Kit kauft, dann kriegt ihr zum Beispiel ein Darksteel Colossus-Promo. Und das habe ich tatsächlich gemacht, weil ich dachte, hey, das ist eine nette Promo, habe ich gerne.
Darfst du eigentlich dafür nicht rausgeben, okay. Darfst du eigentlich erst diese Woche rausgeben.
Ja, okay, aber wahrscheinlich im Zuge des Pre-Releases damals,
egal. Nee, es ist vollkommen okay, also das ist ja genau definitiv. Der Punkt. Man muss das auch nicht auf den Tag verschränken. Ich kenne auch Stores, die das irgendwie eine Woche später machen, weil die sagen, an dem Wochenende ist es schwierig oder so. Weil niemand wird denen jetzt sagen, oh, am 16. gab es kein, wie heißt das, kein Magic Academy, ich werde nie Magic spielen. Sondern die juckt das nicht. Also ganz im Ernst, die wenigsten Leute außerhalb unseres Kosmoses wissen überhaupt, dass es innerhalb eines Spielladens ganz oft Leute spielen.
Ja.
Das muss man ja auch dabei sagen. Für uns ist es vollkommen normal. Wir gehen in den Local Game Store rein, wir packen unsere Karten aus und wir zocken. Mega.
Ja.
Es gibt so viele Leute da draußen, die nicht mal wissen, dass es solche Stores gibt, wo man drin spielen kann. Und so Leute sollen halt ein bisschen mit abgegriffen werden. Und dann ist es, ehrlich gesagt, total egal, ob das am 15. bis 17. ist, ob das am 22. ist, ob das an Heiligabend ist oder sonst. Es ist total egal.
Ja. Was ein bisschen lustig war bei dem Event, es wurden viele neue Videos auf dem Magic the Gathering YouTube-Kanal veröffentlicht. Viel so, ne, Learn to Play Magic the Gathering, Starting a Game, Taking Your Turn, Tapping, Creating Mana und so weiter. Also all diese einzelnen Steps, mit denen wir alle schon sehr bekannt sind, die wurden halt so in so ganz vielen so 1 bis 2-minütigen Videos einmal erklärt. Und die wurden tatsächlich auch bei diesem Event ausgespielt. Und das war natürlich immer so eine sehr lustige Sache, weil es gab die eine Hälfte des Raumes, die natürlich mit Magic noch nicht so viele Verbindung hatten, die waren so ein bisschen, okay, ich muss mir das jetzt alles merken, weil ich muss gleich Magic spielen. Und alle anderen waren so ein bisschen, okay, als ihr die Permanenten aufgezählt habt, habt ihr einfach Artefakte vergessen. Hallo, was seid ihr für Noobs? Es war so ein bisschen so dieses, irgendwas kam so und dann haben wir alle so links und rechts geguckt, so Moment, da haben die doch was vergessen. Aber natürlich Ziel ist es, neue Leute abzuholen und erstmal die Basics reinzukriegen. Die ganzen Details, die werden dann eben später erklärt. Und ich fand es halt auch ziemlich schön, wie sich die Sprache seit letzten Mal, wo wir noch mal so einen großen New-Player-Schub hatten, auch verändert haben. Also Gavin Verhey hat, glaube ich, vorgestellt, wie man ein Sealed-Deck baut und hat dann auch am Ende oder gegen Ende so ein bisschen gesagt, so, ne, und denkt dran, Magic the Gathering wird in Local Game Stores gespielt, deswegen geht dahin, spielt Foundation, spielt was anderes, ja. Aber geht in die Local Game Stores. Und das ist schon mal was ganz anderes von dem Trailer, dem infamous Trailer The World Will Know von Magic, ja, Arena, wo es heißt, ja, hey, wir sind jetzt ein E-Sports und wir nennen uns Magic GG, weil wir sind so E-Sporty und sowas. Also das finde ich halt schön, diese Entwicklung, dass man sagt, okay, Foundations wird jetzt wirklich als so einen gewissen Neustart auch gesehen, wieder Paper Magic wirklich in den Fokus zu rücken. Arena gibt's immer noch und Arena wird sich auch weiterentwickeln, aber das ist halt ja eine ganz andere Branche fast schon.
Ja, es ist halt dieser Punkt, man muss das zweischneidige Schwert auch einfach sehen. Ich find's sehr spannend, weil Wizard of the Coast, alle im Headquarter hören anscheinend unseren Podcast. Weil wir halt die ganze Zeit auch schon die letzten Jahre immer wieder drüber gemeckert haben.
Das sollten sie haben, zumindest.
Ja, absolut. wir sollten aber auch von dem und generell ist es halt so, dass ich sage, das ist super wichtig, Leute da reinzuholen und so weiter und so fort. Das Problem ist, und das ist auch etwas, was ich wieder ankreide, was sie immer noch nicht gerafft haben, ist, dass die Leute nicht durch solche Aktionen in den Local Game Store bekommen.
Ja.
Niemand sagt, oh cool, in meinem Local Game Store gibt es diese Woche Open House, ich gehe da mal hin und lerne Magic. Das passiert halt nicht. Also, jetzt schreiben wieder 3-4 Leute in die Kommentare so, bei mir ist das geklappt. Mhm. Ja, okay, dann seid ihr eine Ausnahme. Aber es passiert einfach nicht. Und man muss es anders angehen. Man muss die Leute ein bisschen upgraben. Weil Leute haben jetzt 30 Jahre lang kein Magic gespielt. Warum? Entweder waren sie da noch nicht geboren oder sie haben sich dafür nie interessiert oder es war einfach zu schwierig, da dran zu kommen, weil kein Store in der Gegend ist. Es war zu nerdy, klar. Und da muss man einfach sagen, da muss man so ein bisschen schauen, wie man das macht. Und jetzt einfach nur hinzugehen und Open House einen neuen Anstrich zu geben und den Leuten zu sagen, hey, wir geben euch diesmal eine anständige Promo.
Ja.
Ja, weil das letzte Mal war es halt, was hat man denn? Man hat nur Schrott bekommen. Ich glaube, die coolste Karte, die man jemals bekommen hat, war Levinir bei einer Open House Promo. Ja. Die ist richtig cool gewesen. Aber ansonsten, hier haben wir einen Darkseer Koloss. Der ist cool. Ja,
das
der
ist
macht Power.
Eine absolute Timmy-Karte, definitiv.
Absolut, das lieben die Anfänger. Gar ja, keine Frage.
Ich lieb's immer noch.
Und dann auch noch hinzugehen und sagen, hey, wir kennen ja Lorcana und ja. Lorcana ist voll nice. Die haben es nämlich geschafft, dass nicht nur Promos was wert sind und spezielle Karten was wert sind, sondern die haben auch geschafft, dass Pins was wert sind. Ja. Und unsere Pins sind nichts wert. Also bringen wir jetzt mehr Pins raus.
Ja.
Und ja, wenn ihr als erfahrener Spieler in Local Game Store an diesem Wochenende geht, der dieses Event anbietet, bekommt ihr auch so einen Pin.
Ja, definitiv.
Und das finde ich cool. Absolut. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, so ein Pin.
Ja, aber es ist halt so, klar, uns holen Pins vielleicht nicht so ab, aber es ist schon irgendwie so ein Collectible, was halt eine ja. Art und Weise ist, die einfach nochmal anders Eindruck schindet. Also so bei einem anderen ähnlichen Event, zu dem jetzt von Foundations, gab's halt auch so diese ganz normalen Magic-Pins und die hatte ich halt auch mal so im Hintergrund. Und jedes Mal, wenn Leute da waren, irgendwie zum Commander spielen oder sowas, war so, oh, wo kriegt man das her? Und es macht halt schon irgendwie Eindruck, einfach nur, weil es ungewöhnlich ist, aber offiziell. Und deswegen, ich glaube schon, dass es was hingehen kann um Thema Lorcana. Also teilweise sind die Pins da ja auch irgendwie für 50 bis 70 Euro.
Ja,
also die Leute lieben Pins. Sessions
sind richtig teuer.
Deswegen, und das ist halt schon was, wo ich auch schon denke, also warum nicht? Also mich persönlich holt's nicht ab, aber vielleicht den einen oder anderen draußen. In dem Artikel wird auch noch weiter erwähnt, es gibt Foundations Standard Showdown vom 15. November bis 6. Februar. Also in dieser Zeit kann ein Standard Showdown im Local Game Store eben stattfinden. Da wollen sie natürlich auch dann darauf hinweisen, dass man auch über dieses Beginner-Event hinaus eben sich mit Magic beschäftigt und da eben weitermacht. Wir haben ja immer noch diese Cowboy Bebop-Promos,
ja.
Also die
großartig.
Outlaw of Thunder Junction Artworks im Stile von Cowboy Bebop, also nicht die Cowboy Bebop-Charaktere. Ganz komische Geschichte. Aber die wird's eben geben und halt eben, das schließt unser Thema vom letzten Mal an, Regional Championship Qualifier vom 16. November bis zum 22. März. In dem Zeitraum wird es da halt auch eben Möglichkeiten geben, sich auch weitergehend zu qualifizieren, um auch so ein bisschen neue Spieler, die dann auch competitive geprägt sind, zu sagen, hey, ihr könnt euch hier behaupten, erst auf dem lokalen Level mit der Store Championship und dann auf dem regionalen Level mit den Regional Qualifiern. Wenn ihr das Zeug dazu habt, könnt ihr euch da eben qualifizieren. Das ist eine nette Kommunikation, wenn das halt eben, also Man müsste mal wirklich nachzählen, wie häufig das tatsächlich irgendwie passiert ist, dass man von einem Open House Event oder von einem Bring Your Friends Event direkt zur Pro Tour gestartet ist. Aber ich meine, die Intention ist schon klar. Man möchte natürlich auch attraktiv sein für neue Competitive Spieler, weil auch das ja ein neuer Part sein soll von Magic the Gathering. Ja. Und deswegen, also mein Fazit ist so ein bisschen, ja, hatten wir alles schon. Ist auch vielleicht ein bisschen cringy, wie der Neuausstrich ist mit Pin und Promo und so. Aber allem zusammen finde ich es trotzdem ziemlich cool, dass sie überhaupt halt was machen.
Und das war halt By the auch way, immer kurzer Fun Fact, die Videos auf der WPN-Seite darüber, wie man jetzt Magic learnt, ist nicht übrigens broken.
Ah, cool. Falscher Embed-Code.
Jetzt echt so.
Oh Mann, ja, aber trotzdem ist es halt trotzdem was, wo man halt irgendwie sagt, okay, das funktioniert halt eben für neue Leute. Es ist halt so ein roter Faden, der so ganz leicht gemalt ist. Natürlich hängt es auch in gewisser Weise immer davon ab, was die Läden damit machen. Das wäre nicht das erste Event, was an der Umsetzung in den Läden scheitert. Deswegen bleibt es auch spannend zu sehen, ob jetzt Foundations und dieser Neustart von Standard und Competitive, ob das halt wirklich so viel bringt. Aber wie siehst du das? Findest du das gut, dass man dem jetzt nochmal neue Aufmerksamkeit schenkt?
Es ist auf jeden Fall gut, dass man sieht, dass Wizard of the Coast gemerkt hat, dass Paper Magic ein nicht zu unterschätzender Bereich ist und dass Magic in Local Game Stores super wichtig für Magic ist. Und dass das Magic the Gathering tatsächlich, ich wiederhole das wirklich mit Absicht so, wirklich es darum geht, Community zu haben.
Ja.
Ich meine, man muss ja auch überlegen, wie viele, wenn ihr Leute, die das hört, ihr seid ja alle in Franchise, überlegt mal, wie viele Freunde ihr durch dieses Kartenspiel bekommen habt. Das habt ihr nicht bekommen, weil ihr random irgendwo nur am PC gesessen habt. Ich sag nicht, ihr kennt uns, wir sind beide nicht die krassen Arena-Spieler.
Ja.
Aber ich sag nicht, dass man Arena und Magic Online nicht spielen sollte. Magic Online spiele ich sehr viel, aber da geht's halt um mich und das Spiel. Aber das Spiel selbst ist ein Community-Event, ein Gathering. Mhm. Man spielt das zusammen, man hat Spaß zusammen, man lernt neue Leute kennen, mit denen man ein Hobby teilt, mit denen man Freundschaften aufbaut und die man vielleicht auch jahrzehntelang einfach kennt und hat.
Ja.
Und das finde ich das Schöne daran. Und das macht mir wirklich, wirklich Hoffnung für die Zukunft, dass Magic das gerafft hat.
Definitiv, definitiv. Aber dementsprechend, lieber Nudelfrosch, ich dachte, hab die Hoffnung, dass wir dir das gut beibringen konnten oder gut erzählen konnten, was sich jetzt mit den Academy-Events so auf sich hat. Wie findet ihr denn diese ganzen neuen Einsteigersachen? Seid ihr jetzt vielleicht mit Foundations neu dazugekommen? War das jetzt vielleicht so ein Punkt, wo ihr sagt, hey, jetzt kann ich tatsächlich mal in Magic ordentlich einsteigen, ich weiß, wo ich irgendwie dran bin? Oder sagt ihr, hey, dahingehend würde mir auch noch was fehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, ich glaube, wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten unserem Ask Us Anything. Marc, wo finden die Leute denn den Weg mit ihrer Frage in den Podcast?
Ihr könnt unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes nachschauen. Dort gibt es einen Link zu einem Discord-Server von Radio Ravnica. Dort gibt es verschiedene Bereiche. Wenn ihr neu seid, werdet ihr durch den Discord geleitet und auch durch das Ask Us Anything geleitet. Dort könnt ihr eine Frage stellen. Bitte eine Frage, dann den Post beenden, dann die zweite Frage stellen und nicht eine riesengroße Frage machen. Und ansonsten, wenn ihr was ganz dringend haben wollt, unsere Community ist großartig.
Ja,
unsere Menschen auf dem Discord sind absolut, absolut wahnsinnig cool. Und so viele auch Neulinge dabei tatsächlich, aber auch alte Hasen.
Ja.
Und dementsprechend sehr, sehr bunte Mischung, die aber immer für Rat und Tat zur Seite stehen und immer helfen wollen. Dementsprechend sehr, 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 sehr coole Community. Aber ja, da könnt ihr die Frage droppen.
Gerne, gerne. Dann haben wir die erste Frage von Marv, beziehungsweise was mit Pappe, die auch bei der Gamevation sein werden, by the way.
Yes.
Der hat die Frage, die haben wir schon letzte Woche beantwortet, aber wir nehmen sie trotzdem mal rein. Wie erfolgreich war Marc beim Shoppen des Universes Beyond Superdrops Marvel? Möchtest du da ganz kurz noch was zu sagen?
Ja, Schmutz, absoluter Schmutz. Also, wir haben genug gedruckt am Arsch, sorry, aber ja. Schmutz. Und also gar nichts. Also ich habe tatsächlich von einem Abonnenten, der mich angeschrieben hat, der aus Österreich kommt und gesagt hat, vielen, vielen Dank, da an der Seite. Hier, ich habe ein paar ergattern können, du kannst die gerne aufmachen und schickst mir die dann zurück. Ich bezahle die Ding. Ich kann zumindest Content dafür machen.
Mhm.
Aber bekommen habe ich gar nichts.
Ja. Also wir hatten, wie gesagt, über dieses ganze Debakel hatten wir letzte Woche sehr viel drüber gesprochen. Also da auch gerne noch mal die Folge reinschauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Aber das soweit zum Marvel Secret Lair Job. Dann haben wir von Feolin 1892, beziehungsweise Felix, wird es nochmal Radio Ravnica-Merch geben? Und da kann ich vielleicht was zu sagen, denn diese Radio Ravnica-Merch-Geschichte, du trägst gerade das T-Shirt davon. Wir hatten ja so das so ein bisschen in einem zeitlich begrenzten Rahmen gemacht, weil das halt in den Prozessen und in unserer, ja, Art und Weise, wie viel wir da eben von bestellen könnten oder wollen und wie viel da auch Bedarf eben dran steht, dass halt vorher quasi, dass ihr bestellen könnt und das dann später rausschickt. Wir haben das jetzt so, es hat super lang gedauert, zum einen. Also ich glaube, dein Hoodie kam irgendwie fast 6 Monate später an, als eigentlich gedacht. Also wir waren mit dem Unternehmen, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, nicht so super zufrieden. Und es war auch tatsächlich hinterher sehr viel teurer, als ich es gedacht habe. Also wir haben da, kann ich so ehrlich sein, wir haben da drauf gezahlt, was das eben angeht, um das halt alles möglich zu machen. Dementsprechend, wenn es noch mal Radio Ravnica Merch geben sollte, dann nicht in dieser Form und dann auf eine Art und Weise, dass sie on demand längerfristig verfügbar sind und so, dass halt auch keine großen einmaligen Kosten von unserer Seite aus irgendwie entstehen.
Oder wollen wir halt was Cooles finden. Also
genau.
Kann ja auch offen und transparent sein. Ich habe jetzt bei mir auf dem Patreon ja viele, auch für mein Team, sehr viele T-Shirts auch noch gemacht. Habe da verschiedenste Hersteller tatsächlich für verwendet, um halt Sachen auch auszutesten.
Genau.
Und bin da gerade auch ein bisschen noch dran. Und mal seid gespannt zumindest, so viel kann ich schon mal sagen.
Definitiv. Also wir sind auf jeden Fall weiter dran, das Thema zu verfolgen. Wenn es was anzukündigen gibt, dann werden wir es auf jeden Fall im Podcast ankündigen.
Yes.
Dann haben wir von OOPKIOO oder wahrscheinlich PK. Welche App nutzt ihr, um eure Lebenspunkte, Counter und Co. zu tracken? Hast du da, benutzt du da eine App, um deine Lebenspunkte zu tracken?
Ultimate Guard LivePad 5 Zoll.
Ah ja. Ah ja, du meinst das Gerät, ne?
Ich mach das händisch.
Händisch, schön aufschreiben.
Immer aufschreiben, weil wer nur schreibt, der bleibt. Und ich bin halt auf Turnieren unterwegs. Und dementsprechend bin ich es gewohnt, tatsächlich einfach Sachen aufzuschreiben. Denn auf der App, wenn ich dann nach oben drücke oder unten drehe oder einen Würfel benutze oder so und der kippt um und mein Gegner hat aufgeschrieben, dann wird seinem geglaubt. Mhm. Und wenn da halt steht, der Robin hat in der ersten Runde es auf ein Leben runtergedroppt, weil ich da gerade noch schnell eine 1 hingekritzelt habe, weil sein Würfel umgefallen ist, dann hat er ein Leben. Dann ist das halt so. Dann ist das echt, also natürlich habe ich jetzt hart übertrieben und jeder Judge wüsste, man wird nicht in der ersten Runde mit 19 Leben runtergeprügelt im Standard. aber ihr wisst, was ich meine.
Dieser typische, wenn man sich um einen Punkt verrechnet hat, wenn man irgendwie einen 1-1-Counter oder einen Anthem-Effekt vergessen hat, wenn das dann 3 Züge später erst auftaucht, dann wird halt dem geglaubt, der es aufgeschrieben hat.
Genau. Und da muss man einfach sagen, dementsprechend schreibe ich ganz viel auf. Natürlich, wenn ihr Commander-Spieler seid, wollt ihr nicht von allem was aufschreiben. Ja. Absolut nicht. Spannenderweise nutze ich dann trotzdem die Companion-App. Ich kann generell die Companion-App empfehlen, weil Leute müssen die sowieso auf ihren Handys haben. Und die Companion-App sorgt halt dafür, dass ihr euch anderen einloggen müsst. Das ist der Nachteil. Mhm. Der praktische Teil ist, ihr dürft auch in Local Game Stores damit spielen. Ja. Und dementsprechend, ich nutze, wenn ich Lebenspunkte nicht per Aufschreiben zähle, nutze ich die Companion-App.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Für Commander nutze ich eigentlich immer die Companion-App. Auch da, das ist nicht die beliebteste. Ich habe eigentlich in der Regel meistens häufig Leute gehört, die dann was anderes verwenden. Aber für das, wie ich es nutze, und das ist halt Commander, es kann halt sowas wie Commander-Damage ganz gut tracken. Ja. Ich finde, für sowas wie hier Toxic oder halt die Poison-Counter kannst du halt auch einen Würfel dazulegen. Also man hat ja meistens
so einen Tisch. Jeder, der Toxic spielt, gehört nicht an den Tisch.
Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber für mich reicht halt die Companion-App komplett aus, was so das Tracking auch geht. Auch Casual-Play, also wenn man irgendwie mit 9 Spielern spielt, dann wird schon das Handy in die Mitte gelegt und funktioniert auf jeden Fall. Macht alles, was man so haben will. Dann haben wir von Captain Igloo, beziehungsweise Dan, der fragt, was würdet ihr machen, wenn Wizards of the Coast ab sofort alle neuen Produkte einstellen würde? Quasi, wenn es nie wieder neue Karten gäbe, Displays, Horten, Panikkäufe, nur noch Lorcaner spielen? Also quasi so ein bisschen, wenn die Produktpalette jetzt heute aufhören würde. So Foundations ist das letzte Set, was wir jemals haben werden. Was machen wir mit Magic?
Lorcaner klingt gut. Nein, ich würde tatsächlich hingehen und würde cuben. Ich würde verschiedene Cubes bauen, die halt dafür sorgen, dass man immer wieder trotzdem ein frisches Erlebnis hat, immer wieder interessante Sachen hat. Man muss nicht Displays warten. Jeder von uns hat 50 Millionen Schrottkarten im Keller. Sind wir ehrlich mit uns selbst. Und daraus was Cooles zu bauen, damit man auch draften kann und so weiter und so fort. Ich glaube, das wäre so mein Weg, den ich gehen würde. Ich würde Cubes bauen.
Ja, also ich glaube, ich würde erstmal so lange, wie es halt so gang und gäbe ist, würde ich, glaube ich, einfach weiter das spielen, was ich ohnehin gerade spiele. Und das ist halt eben Commander und Pioneer. Ob sich das halt dann irgendwann, wenn keine neuen Karten mehr dazukommt. Also es gibt ja auch so Beispiele wie halt Pre-Modern, was ja auch ein festes Set-Werk hat, wo keine Karten dazukommen, keine Karten rausgehen. Und das kann ja auch spannend sein. Und das halt mal großflächig zu sehen, wie wär quasi Pauper, wenn es Stand jetzt für immer eingefroren wäre, wie wäre Modern, wie wäre Legacy. Ich glaube, das könnte man schon noch gut ein Jahr, anderthalb Jahre irgendwie beobachten und auch noch Turniere damit spielen, wenn dann noch dafür was also dafür Interesse dann da wäre. Ansonsten, wie du schon meintest, man kann sich das schön eternalisen, indem man einen geilen Cube irgendwie baut. Ich habe immer noch sehr viele Silver-Bordered-Karten, die ich ganz gerne, die ich ganz gerne mal irgendwie in den Cube verarbeiten würde, damit die nicht nur sinnlos rumliegen. Aber ich glaube, man könnte sich noch eine ganze Weile damit beschäftigen. Und das Gute an der Flut ist, von Produkten, dass man jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Sachen dazu finden, wenn sie jetzt mal aufhören würden. Aber das tun sie auch nicht. Dann die nächste Frage von Loco Moco. Hört ihr euch den Design-Podcast mit Maro, also Mark Rosewater, an? Ich finde den super und muss sagen, dass es ganz schön beeindruckend ist, wie viel er preisgibt. Der Drive-to-Work-Podcast müsste das sein mit Mark Rosewater. Hörst du da rein?
Ja, manchmal tatsächlich. Mhm. Man muss jetzt dabei sagen, es ist der Mann hat halt auch sehr viel mehr als nur Magic im Endeffekt. Sondern er hat eben auch sehr viel einfach von Game Design gestudied und auch von anderen Spielen übernommen. Und das ist einfach ein Schwamm gewesen über die letzten Jahrzehnte, der einfach alles an Game Design aufgesogen hat, weil das hat er ja nicht studiert. Das ist anders wie heute, wo das ein Studienfach ist, was mich total verstaut hat. Ist es halt so, dass man sagt, hey, das hat der nicht studiert, sondern der wurde da reingeworfen und oder hey, du bist doch ein cooler Dude, du machst das doch, du machst das bestimmt hier, mach mal. Und naja, da muss ich dann sagen, wenn man in die Richtung geht, finde ich es spannend, dass er das alles raushaut, aber er sagt halt nichts über das Spiel an sich aus, sondern er sagt halt alles, was Leute, die das spieltechnisch, Game Design technisch analysieren würden, auch sagen würden.
Ja, das stimmt schon. Wobei er, glaube ich, in der letzten Folge, also für alle Leute, die die Videoversion nicht sehen, ich habe hier mittlerweile am Unterarm so ein angefangenes Tattoo. Das habe ich mir am Wochenende machen lassen.
Oh, ja, habe ich gesehen.
Und währenddessen höre ich halt meistens Podcasts. Also ich spreche natürlich mit der Tätowiererin, ob das cool für sie ist oder ob sie gerne mit mir kommunizieren würde. Aber meistens sagen die wollen auch einfach nur ihre Arbeit machen und das Ganze ging irgendwie von 12 bis 7, also eine gut lange Zeit. Und dann lag ich halt da und habe Podcast gehört, noch den einen oder anderen alten Podcast von Drive to Work. Und das fand ich halt, ich finde es halt immer sehr spannend, auch halt da, wie offen er halt auch ist. Und vor allen Dingen hat er auch immer in dem Podcast erzählt, wie er überhaupt dazugekommen ist, warum sie so offen sind. Weil auch sowas wie Konami für Yu-Gi-Oh!, die lassen sich ja gar nicht in die Karten schauen. Ich weiß gar nicht, ob es bei Pokémon, ob es da ein großes Design-Team geht. So Ravensburger mit Lorcana, die haben halt relativ publike Gesichter mit dem Ryan Miller und dem Shane Mannery heißt er, glaube ich. Dass sie halt da ne, so schon Leute sind, die auch in der Öffentlichkeit stehen und so Mark Rosewater ähnlich sind, aber das sind ja nicht bei allen Kartenspielen so. Und er hat dann auch gesagt, dass er ja auch in Wizards of the Coast also reingekommen ist als Editor für The Duelist, für diese Zeitschrift um Magic the Gathering drumherum. Und das finde ich halt spannend, weil er es ja quasi dann gewohnt ist, über seine Erfahrungen zu reden und dann einfach nicht aufgehört hat damit, nachdem er bei Wizards of the Coast angefangen hat. Und gerade spannend finde ich die Design of, also oder State of Magic the Gathering in den verschiedenen Jahren, dass man da mal reinhört. Aber auch halt gerade, wenn ein Set rauskommt, dann mit den Leuten zu reden. Ich habe mir letztens den Podcast angehört mit Emma Handy, die Starter Collection designt hat für Foundations. Und wie sie da die Karten rausgesucht hat und was so der Appeal war. Und dass sie auch gesagt hat, so, ja, man kann daraus ein Commander-Deck bauen, aber es war nicht der Fokus, sondern man wollte erstmal so viele Archetypen wie möglich abdecken mit Leitfaden. Und ist dann auf das System eingegangen, wie sie da das auch geplaytestet hat, dass sie einfach diese Box mit Karten jemanden hingeschoben hat, wie so ein Schuhkarton, bau daraus ein Deck und dann geguckt hat, was die Leute da gebaut haben. War alles sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und wir kennen es von anderen Kartenspielen, dass da deutlich weniger auch rumkommt bei sowas.
Ja.
So, dann haben wir noch, ich scroll mal ein bisschen weiter höher, das waren jetzt alles recht aktuelle Fragen. Okay, wir haben hier von Okinator. Als blutiger Anfänger würde mich mal interessieren, wie die unterschiedlichen Systeme entstanden sind und eventuell auch in Retrospektive von alten Hasen, so nach dem Motto, als Modern eingeführt wurde, dachte ich, das Game ist am Ende oder eben genau das Gegenteil. Also wahrscheinlich die verschiedenen Systeme, so wahrscheinlich so wie verschiedene Regelsysteme irgendwie entstanden sind, weil am Anfang war ja das Wording auch noch ganz anders. Und was es halt so für prägende Änderungen gab, die wir mitgemacht haben. Und ich, also, ne, ohne dir zu nahtreten zu wollen, aber ich glaube, du hast da deutlich mehr Erfahrung, was so verschiedene Systeme angeht. Also, gibt's da was, was dir im Kopf geblieben ist?
Mana wird vom Stack entfernt. Mhm. Also, früher war es so, dass man Damage auf den Stack legen konnte und darauf reagieren konnte.
Ja.
Und das hat dazu geführt, dass man zum Beispiel mit einer Kreatur blocken konnte, den Damage auf den Stack gehen lassen konnte und dann die Kreatur opfern konnte,
ja.
Um halt noch irgendwelche Effekte zu bekommen. Das geht halt nicht mehr. Dann gab es einfach spannende Sachen wie die Legend Rules, mhm, tatsächlich, die ja geändert wurden bis zum geht nicht mehr. Ich bin ehrlich, Pioneer am Anfang, Winter of Pioneer, ich dachte, das wäre wie hieß denn das Ding davor? Es gab
Extended.
Mal vor Pioneer hieß das nochmal anders. Es hieß nicht Explorer, es hieß nochmal
Frontier.
Frontier. Ja. Und das war absoluter Schmutz, weil sie halt nicht damit gearbeitet haben.
Ja.
Und Pioneer hing ich da und dachte, boah, sie können doch jetzt nicht das Gleiche nochmal machen. Wie doof sind die denn?
Hm.
Und aber sie haben es hingekriegt, sie haben die Kurve gekriegt. Als viele angefangen haben mit Modern und die Legacy immer weiter nach hinten rausgedrückt haben, wo ich gesagt habe, boah, das finde ich so schade, aber ich kann es durchaus verstehen. Aber irgendwie trotzdem, es gibt so viele Momente, wo ich sage, das ist schwierig oder hier war was Spannendes oder hier gab es ganz viele Zeiten. Die ersten Planeswalker, die reinkamen, die nach fast 17 Jahren Magic, wir haben einen Kartentyp, also x Kartentypen, noch einen oben drauf gesetzt haben. Und dann kurz danach kamen dann noch so Tribal Enchantments, so Tribal Spells, die auch noch was ganz anderes hatten. Alle so, okay, jetzt fangen sie an abzuspacen. Und heute haben wir einfach Karten, die einfach so crazy sind, dass man überhaupt nicht mehr drüber nachdenkt. Also, ja, es gab viele Momente, an die ich mich immer wieder erinnere, wo ich sage, boah, das war krass oder hier war das krass. Aber alles in allem, ich glaube, die stärksten Momente sind in den letzten 3 Jahren einfach passiert. Mit Magic 30 und allem Müll, der dabei rumgekommen ist. Weil, ich habe es neulich schon mal gesagt, wir Menschen tendieren dazu, uns negative Aspekte zu merken.
Ja.
Und Planeswalker, ja, sie waren krass, als sie rauskamen und alle so, oh, krass, aber sie haben keinen negativen Aspekt hinterlassen. Bei mir nicht. Es gibt bestimmt Menschen hier draußen, die sagen, Planeswalker, größter Schmutz will ich nicht haben. Aber bei mir halt nicht. Und viele der Regeländerungen waren halt so, oh, krass, es gibt kein Damage mehr auf den Stack, das ist ja crazy, es gibt keinen Mana-Burn mehr. What? Und es ist nicht schlimm gewesen. Es ist immer positiv gewesen. Und das fand ich halt sehr interessant dabei.
Ich glaube, das Krasseste, was ich da erlebt habe, ist, glaube ich, der Wechsel von dem wie hieß denn der davor? Also jetzt der Wechsel zum London Mulligan.
Vancouver Mulligan.
Genau. Wo ja quasi das war, man hat nicht 7 Karten gezogen, man hat 6 Karten gezogen, konnte sich dann entscheiden, ob man die Karte halten kann oder die Hand halten möchte oder nicht. Und heutzutage haben wir ja dieses, du ziehst immer 7 und dann je nachdem, wie häufig du neue Karten gezogen hast, musst du die Karten drunter legen. Das weiß ich noch, das war ein richtig hochdiskutiertes Thema. Ich glaube, so ein Jahr oder 2, nachdem ich angefangen habe, wurde das so eingeführt. Das war so ein Punkt, wo ich noch gar nicht so viel zu sagen konnte. Also halt nur weird, dass ich gerade die Mulligan-Regel gelernt habe und jetzt gibt's eine neue Mulligan-Regel. Ich glaube, mir ist das jetzt alle 2 Jahre so. Aber so ist es ja nicht. Und dann natürlich so Sachen wie jetzt ganz aktuell halt diese Combat Assign oder der Damage Assign Step, der halt rausgenommen wird, sind beides so Sachen, wo ich finde, man kann das, also ich glaube, gerade die Mulligan-Regel, die wird deutlich negativer wahrgenommen als positiv wahrgenommen, aber bei diesem Combat oder Damage Assign Step ist es ja trotzdem was, wo ich sage, okay, das ist für mich größtenteils positiv, weil es sorgt halt eben dafür, dass halt Combat allgemein schneller irgendwie vonstatten geht. Man fühlt sich weniger überrumpelt, wenn Sachen dann im Combat gegen einen gelaufen sind. Aber bei dem Mulligan, da hat man schon so ein bisschen die Eindrücke gemockt, dass einfach jetzt Combo-Decks ein bisschen stärker sind. Und ist halt jetzt die neue Welt.
Tatsächlich.
Ja, definitiv. Genau, aber das würde ich sagen, soweit erstmal zum Ask Us Anything. Ich weiß, wir hatten es lange, lange nicht mehr, deswegen heute ein bisschen länger. Aber dementsprechend natürlich auch der Aufruf an euch, wenn ihr Fragen an uns habt, die wir im Podcast beantworten sollen, kommt gerne in den Discord-Server, Link in der Videobeschreibung, bzw. in den Shownotes. Klickt dort ins Ask Us Anything, stellt eure Fragen so kurz wie es geht, so lang wie nötig, so kurz wie möglich. Und dann werden wir da in nächster Zeit eben drauf eingehen. Und damit sind wir auch schon am Ende von Folge 269 von Radio Ravnica. Ihr könnt uns gerne supporten, indem ihr dem Ganzen hier ein Like gibt, uns gegenseitig eben abonniert oder folgt auf Spotify, YouTube oder wo auch immer ihr uns gerade schaut oder hört. Ihr könnt uns auch gerne bei Social Media verfolgen. Instagram und Threads sind da die Adressen, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch gerne Energy Drink kaufen oder Hydration Drinks oder Eistee-Sorten, wenn ihr euch jetzt mit ein bisschen die Weihnachtszeit versüßen wollt. Es gibt auch einen sehr schönen Adventskalender von Holy, by the way. Mhm. Bei weareholy.com/Radio Ravnica. Und wenn ihr was kaufen wollt, spart ein bisschen Geld mit den Codes Ravnica10 für 10% und Ravnica5 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Ihr unterstützt uns aber eben indirekt und bekommt coole Getränke im Gegenzug dazu. Wir können an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, dass wir vom 6.12. bis 8.12. auf der Gamevasion sein werden. Ein großes Festival für Gaming als große LAN-Party, aber auch eben mit einem riesengroßen TCG-Bereich. Das heißt, ihr könnt da alles Mögliche spielen, natürlich primär Magic the Gathering und primär Commander. Dementsprechend schaut da gerne vorbei. Da haben wir einen Link in der Videobeschreibung dazu und auch einen Link zu unserem Gewinnspiel, wo ihr 2x2 Karten für die Gamevasion gewinnen könnt. Alles dazu im Gleam.io-Link. Da gerne eure Entries abgeben. Und dann sehen wir uns hoffentlich Anfang Dezember in Hannover bei der Gamevasion. Natürlich könnt ihr uns auch noch direkt unterstützen, indem ihr bei patreon.com/gamery vorbeischaut. Und wenn ihr da den Gold-Unterstützungsrang erworben habt, dann werdet ihr namentlich genannt. Und so haben es folgende fabelhaften Menschen getan: Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L., Jan W., King Bombarda, Lulz, Psyron, Sascha H., Simonim, Stormwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren mordlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
In dem Sinne hören wir uns nächste Woche mit was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.